Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Wiebke und wie jede Woche heiße ich dich ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast Stories of Unfolding. Ich spreche hier über die verschiedensten Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Integration, Ressourcen, Bewusstsein und so weiter. Und heute möchte ich noch einmal ein besonderes Augenmerk auf das Thema People-Pleasing legen. Ich teile verschiedene Gründe mit dir, warum du eventuell immer noch ins People-Pleasing, also in diese Strategie der Überanpassung verstrickt bist, und werde auch verschiedene Wege mit dir teilen, die dich darin unterstützen, von dieser Überanpassung mehr und mehr in die Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung zu finden. Und ich würde sagen, wie immer, tauchen wir auch direkt ins Thema ein. Ja, vielleicht kennst auch du dieses Muster des People-Pleasings nur allzu gut aus deinem eigenen Alltag. Und es kann gut sein, dass du dich schon seit längerer Zeit mit dir beschäftigst, mit deinen inneren Themen beschäftigst, dass du vielleicht auch schon einiges für dich transformieren konntest in den letzten Monaten und Jahren. Und vielleicht merkst du dennoch, dass dieses Muster des People-Pleasings, also dieser Überanpassung, über die ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr sage, dass dieses Muster trotz all dieser Transformationsarbeit immer noch da ist. Und womöglich kommst du für dich an einen Punkt, wo du dir denkst, Mensch, es kann doch nicht so schwer sein. Warum gerate ich immer und immer wieder in diese Überanpassung hinein? Wieso sage ich immer noch so häufig ja, obwohl ich eigentlich nein meine? Warum fällt es mir immer noch so schwer, in diesen konkreten Situationen mit anderen Menschen wirklich für meine Bedürfnisse und meine Meinung einzustehen? Warum? Es kann gut sein, dass du kognitiv, also rein rational von deinem Verstand her genau weißt, was du eigentlich zu tun hättest und dass es dir aber dann in den konkreten Situationen schwerfällt. Und ganz allgemein lässt sich immer wieder sagen, ganz egal um welche Muster es sich handelt, wenn du an so einem Punkt ankommst, wo dein Kopf rein theoretisch weiß, was die authentische selbstermächtigte Variante wäre und du reagierst aber trotzdem auf eine andere Art und Weise. Ja, dort, wo du mit dieser Diskrepanz in Kontakt kommst zwischen deinem Verhaltensmuster und dem, was dein Kopf aber eigentlich schon weiß, dort darfst du dir bewusst machen, dass dieses kognitive Wissen wohl noch nicht verkörpert ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Wissen noch nicht eingesickert ist. Das heißt, anders ausgedrückt, dass es immer noch in deinem Unterbewusstsein, in deinem Nervensystem, in deinem Körpersystem Gegenimpulse gibt, Gegenbewegungen, weil da immer noch ein Teil in dir ist, der es für notwendig hält, dieses Muster zu verfolgen. Das heißt, du befindest dich also immer noch in einer Art Konflikt zwischen dem, was dein bewusstes, kognitives Selbst rein theoretisch weiß und was dein System aber immer noch ausagiert. Und Embodiment, also die Verkörperung, bedeutet, dass dieses kognitive Wissen in neue Verhaltensweisen übersetzt wird. Das heißt, dass du nicht nur weißt, was du eigentlich tun wollen würdest, sondern dass es zu einem neuen, selbstverständlichen Impuls aus dir selbst heraus wird. Und das ist das, was unter anderem auch in der Kohärenztherapie oder in der Kohärenzarbeit als wahrhaftige Transformation bezeichnet wird. So, und wenn du an diesem Punkt bist, was das Thema People-Pleasing angeht, dann ist die heutige Folge für dich, denn ich werde heute ganz grundlegend nochmal drei Beweggründe hier nennen, womit es zusammenhängen mag, dass du dieses neue Wissen von ich möchte mehr zu mir stehen, ich möchte meine Wahrheit mehr sprechen, ich möchte mehr zu meinen Bedürfnissen stehen, dass das noch nicht auf tiefen Ebene angekommen ist in deinem System. Und bevor ich jetzt direkt dort einsteige und mit diesem ersten Beweggrund beginne, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und wie so häufig noch einmal etwas genauer auf den Begriff des People-Pleasings eingehen. Denn wie bei so vielen anderen Begriffen aus der Psychologie auch, handelt es sich beim People-Pleasing um ein Wort, das mittlerweile sehr, sehr viel benutzt wird. Wir hören es überall und wie so häufig führt diese vermehrte Nutzung dann häufig eben auch dazu, dass der Kern der Bedeutung so ein bisschen verschwommen ist, beziehungsweise dass viele Menschen gar nicht so genau wissen, was sich jetzt eigentlich hinter diesem konkreten Konzept verbirgt. Deswegen möchte ich dazu noch mal kurz ein paar Sätze sagen. Es ist fürs eigene Verständnis ganz, ganz wichtig, dass du realisierst, dass People-Pleasing ganz stark mit dem Nervensystem verknüpft ist. Und der Begriff des People-Pleasings beschreibt eine Überlebensstrategie, einen Mechanismus, der in der Polyvagaltheorie unter anderem auch als die sogenannte Fawn Response beschrieben wird, nämlich eine Strategie, die gewählt wird von Lebewesen, die sich in einer Notsituation befinden und ihr Überleben sichern wollen. Und was diese sogenannte Fawn Response eben auszeichnet, ist dieses Muster der Unterwerfung. Du kennst vielleicht diese drei klassischen Mechanismen von Fight, Flight und Freeze, also das Kämpfen, das Fliehen oder das Einfrieren. Das sind so die drei gängigsten Überlebensmechanismen, von denen man häufiger hört, die drei Fs. Und Fawn stellt sozusagen das vierte F in dieser Reihe dar. Beim Kämpfen wird sozusagen diese überschüssige Energie des Sympathikus genutzt durch das Lebewesen und das Lebewesen versucht wirklich durch das nach vorne gehen zu kämpfen und sich auf diese Art und Weise zu wehren und zu schützen. In anderen Situationen, wo das Kämpfen aber keine Option ist, wählt das Tier oder auch der Mensch dann vielleicht eher die Option des Fliehens, wo sie aus der Situation hinaustreten, wegrennen. Und die dritte Variante, das Freezing, ist eben die Strategie, die dann wiederum genutzt wird, wenn auch das Fliehen keine Option ist, wenn man sich eben nicht zurückziehen kann aus der Situation. Und beim Freezing gerät sozusagen das Nervensystem in den dorsalvagalen Zustand, wo diese Paralysierung eintritt, wo dieses Gefühl der inneren Trennung stattfindet, wo sich das Tier, wir bleiben jetzt mal eher im Tierreich, tot stellt. Auch das ist eine Überlebensstrategie. Und wie gesagt, die vierte Strategie, die eben dann zur Option wird, wenn diese anderen Strategien eben weniger hilfreich sind, ist eben diese Strategie der Unterwerfung, des Aufgebens, der Resignation, des sich Kleinmachens, wo die Intention eben die ist, dem Gegenüber zu zeigen, hey, ich bin kein Feind, ich gehe über auf deine Seite, ich passe mich dir an, ich folge dir. Ja, dass man sozusagen dem Feind, in Anführungsstrichen, wenn wir beim Tierreich bleiben, zu verstehen gibt, hey, ich bin keine Gefahr, ich gebe auf, ich bin dir unterlegen. Und die dahinterliegende Intention ist sozusagen wiederum für Verbindung zu sorgen mit dem Gegenüber, um diese Energie der Gefahr rauszunehmen, um vielleicht sogar zu kooperieren, um durch diese mögliche Kooperation nicht gefressen zu werden, ja, nicht weiter in Gefahr zu sein. Das heißt, die total logische und kluge Intention hinter dieser Überlebensstrategie ist die, durch diese Unterwerfung für Verbindung zu sorgen mit dem Gegenüber, um dadurch wiederum das eigene Überleben zu sichern. So, wir haben das Ganze jetzt erstmal eher aufs Tierreich bezogen. Und wie bei allen anderen Überlebensstrategien auch, ist es aber eben wichtig zu verstehen, dass wir diese Muster, diese tief instinktiv veranlagten Muster und Strategien auch heute noch in uns tragen. Und all das passiert unbewusst. All das wird durch unser autonomes Nervensystem veranlasst. Und klar, im Alltag heute geht es bei uns in den seltensten Fällen um wirklich lebensbedrohliche Szenarien. Aber es geht, wie gesagt, vielmehr um diese Situationen, die sich für unser Nervensystem bedrohlich anfühlen. Das heißt also, dass wir als Menschen heutzutage in diese Überlebensmechanismen hineingeraten, nicht wenn wir wirklich lebensbedrohlich in Gefahr sind, sondern wenn wir uns einfach getriggert fühlen, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir in einer Konfliktsituation sind, sei es an der Arbeit mit unserem Chef oder unserer Chefin, oder wenn wir einen Streit haben mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Ja, das heißt, das ist schon mal wichtig zu verstehen, dass all diese Überlebensmechanismen noch heute in unserem Nervensystem abgespeichert sind und dass diese Strategien auf unbewusster Ebene noch heute von uns ausagiert werden. Je nachdem, welche Strategie in welcher Situation am ehesten für einen Erfolg sorgt. Und der zweite Punkt ist der, ja, das eine ist, welche Strategie macht gerade am meisten Sinn? Welche Strategie führt mich jetzt am ehesten wieder zurück in einen Zustand von Sicherheit? Und das zweite, was auch noch mit reinspielt, sind unsere persönlichen Neigungen und Stärken. Das heißt, um jetzt zum Thema People-Pleasing zurückzukommen, Menschen, die sehr empathisch sind, sehr feinfühlig sind, neigen ganz, ganz häufig zur Überlebensstrategie des People-Pleasings, weil es die Überlebensstrategie ist, wo sie diese natürlichen Stärken perfekt einsetzen können. Denn um sich so anpassen zu können, um diese Harmonie eventuell wieder zu kreieren mit dem Gegenüber, braucht es Empathie, braucht es diese Feinfühligkeit. Das bedeutet, dass Menschen, die sehr empathisch sind, die sehr feinfühlig sind, vielleicht weniger die Strategie des Kampfes wählen, sondern unbewusst eher auf diese Strategie des People-Pleasings oder Fawnings zurückgreifen, weil es die Strategie ist, die ihnen am nächsten ist, weil sie dort ganz natürlich und intuitiv ihre Stärken ausagieren können, um sich zu schützen. Und all das wollte ich gerne hier schon mal teilen, weil ich glaube, dass diese Zusammenhänge total wichtig sind und dass allein das dazu führt, dass du dich eventuell viel, viel besser beginnst zu verstehen. Und ich halte es auch für wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen, weil es dazu führt, dass wir unsere eigene People-Pleasing-Tendenz nicht mehr so sehr abwerten, weil wir beginnen zu realisieren, sie macht Sinn. Ich habe diese Strategie aus einem bestimmten Grund gewählt. Ja, und das ist wichtig, weil wir dadurch diesen Widerstand reduzieren und erstmal in eine mitfühlende, annehmende Haltung gehen können, von wo aus wir wiederum viel eher Veränderung einleiten können, als wenn wir diesen Groll gegenüber uns selbst hegen. Okay, das heißt, du hast jetzt hoffentlich ein bisschen besser verstanden, was sozusagen die Intention, die tiefer liegende Begründung für diese People-Pleasing-Tendenz ist. Du hast verstanden, dass es ganz tief mit unserem evolutionären, instinktiven Teil zusammenhängt, diesem Teil in uns allen, der immer noch in gewissen Situationen dieses Gefühl hat, sich schützen zu müssen. Und das steht natürlich im Widerspruch zu diesem anderen Teil in uns. Ja, ich habe vorher von unserer Kognition gesprochen, unserem Kopf, der sich natürlich denkt, naja, Überlebensstrategie hin oder her ist ja alles schön und gut, aber in den heutigen Situationen, wo ich im People-Pleasing bin, geht es ja gar nicht ums Überleben. Und demnach sind ja da eigentlich diese Verhaltensmuster total irrational, weil eigentlich passiert mir da ja nichts. Da ist mein Leben ja gar nicht in Gefahr. Und es ist aber, wie gesagt, trotzdem so wichtig zu verstehen, dass es für unser Nervensystem trotzdem eine unsichere Situation darstellt, die eben trotzdem diese Überlebensstrategien in uns aktivieren. Ja, und das fühlt sich natürlich auch nicht wirklich gut an. Und ich mache ja immer meine wöchentliche Umfrage bei Instagram und habe auch diese Woche wieder ein paar Fragen gestellt, genau zum Thema People-Pleasing. Und habe eben auch die Frage gestellt, wie fühlst du dich danach? Wie fühlst du dich, nachdem du erkannt hast, dass du wieder in dieser Überanpassung warst, dass du wieder in dieses Muster hineingefallen bist? Und es fühlt sich im Alltag nicht gut an. Ja, weil wir, wie gesagt, wir geraten in dieses Muster hinein und im Nachgang merken wir wieder, oh Mann, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Aber anscheinend hat es sich in dieser Situation per se für einen Teil in uns notwendig angefühlt. Und da dürfen wir hinblicken. Und da wollte ich jetzt eben auch nochmal drauf eingehen, beziehungsweise das soll jetzt natürlich auch den Hauptteil noch einmal darstellen heute, dass wir noch einmal darauf blicken, was ist vielleicht noch notwendig an Bewusstseinsarbeit, an innerer Zuwendung, um diese Veränderung einleiten zu können, damit du eben dieses Muster transformierst, beziehungsweise damit du immer häufiger aus deinem erwachsenen, souveränen Selbst heraus agierst und nicht aus diesem Überlebensimpuls. Denn wir können etwas daran ändern und das ist natürlich die schöne Nachricht, dass du deinen Überlebensmechanismen nicht ausgeliefert bist, sondern dass du durch ein dich dir zuwenden, durch Achtsamkeit, durch Ressourcenaufbau und so weiter, dass du durch all das Licht ins Dunkle bringen kannst, in Anführungsstrichen, und sozusagen deinem System signalisieren kannst, hey, die Gefahr ist keine wirkliche Gefahr. Du bist heute sicher, auch wenn du dich vielleicht angegriffen fühlst, auch wenn du dich vielleicht verunsichert fühlst. Es ist alles okay, es ist keine große Sache und deswegen kann ich die Entscheidung treffen, aus meinem souveränen Selbst heraus authentisch zu agieren, ohne direkt wieder in dieses Muster hineinzufallen. Und das ist ja der Weg, den wir gehen wollen. Das ist ja das, worum es uns geht. Und ich möchte, wie gesagt, jetzt auf diese drei Punkte eingehen, auf diese drei Gründe, warum du eben eventuell immer noch im People-Pleasing bist. Und diese Beweggründe zeigen dir eben auch auf, welche Schritte du eventuell noch gehen darfst. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Es kann sein, dass es dir immer noch nicht wirklich gelingt, dieses People-Pleasing abzulegen, weil dein Nervensystem noch keine andere Möglichkeit gefunden hat, sich sicher zu fühlen. Und genau dafür war es wichtig, dass ich dir dieses Vorwissen geliefert habe eben. Denn ich habe dir eben bereits erzählt, unser Nervensystem wählt diese unterschiedlichen Anpassungsstrategien, um Sicherheit zu generieren. Unser Nervensystem ist immer darauf ausgerichtet, dass wir sicher sind, von der Unsicherheit zurück in die Sicherheit finden. Und People-Pleasing ist, wie gesagt, eine Strategie, um Sicherheit zu kreieren, weil wir dadurch wieder Verbindung aufbauen zum Gegenüber. Wir kreieren dadurch Harmonie, wir reduzieren das Konfliktpotenzial, indem wir uns eben anpassen und klein machen. Das schenkt uns unbewusst und wenn auch nur für diesen kurzen Moment Sicherheit. Und wenn wir noch keine anderen Möglichkeiten gefunden haben, uns sicher zu fühlen, dann werden wir höchstwahrscheinlich immer wieder in diese Muster zurückfallen. Das bedeutet, dass es so, so wichtig ist, dass du dich mit dem Thema verkörperte Sicherheit und Nervensystemregulation beschäftigst. Ganz konkret, wir gehen mal in ein Beispiel hinein, wo du vielleicht an der Arbeit diese Situation immer wieder vorfindest, dass du dich an deine Chefin oder deinen Chef extrem anpasst, obwohl du vielleicht eigentlich gerne mal deine Meinung sagen wollen würdest. Aber du gerätst immer wieder in dieses People-Pleasing bei deinem Vorgesetzten, bei deiner Vorgesetzten hinein, weil da dieser Teil in dir ist, der irgendwie Angst vor den Konsequenzen hat. Und das fühlt sich für dich nach sehr, sehr viel Unsicherheit an. Du könntest dir also in dieser konkreten Situation die Frage stellen, wo kann ich drumherum Sicherheit aufbauen, die mich darin unterstützt, in dieser Situation eher aus dem People-Pleasing austreten zu können? Ein Beispiel könnte sein, dass du mit deiner besten Freundin darüber sprichst und ihr macht gemeinsam aus, okay, morgen im nächsten Gespräch sagst du deine Meinung vor deinem Chef, vor deiner Chefin und nachmittags telefonieren wir und reden ganz in Ruhe drüber. Und wenn dann irgendwie ein Konflikt entstanden ist oder du dich nicht gut fühlst nach diesem Gespräch, dann machen wir was Schönes zusammen. Das könnte eine Form sein von Sicherheit, dass du über diese Freundschaft, über dieses gut Zureden und dieses Wissen von, okay, ganz egal, wie dieses Gespräch ausgeht, ich habe dann am Nachmittag eine schöne Zeit mit meiner Freundin und sie wird für mich da sein und mich bestärken, ganz egal, wie dieses Gespräch an der Arbeit lief. Das ist eine Form von einer sozialen Ressource in Form von einer Freundschaft, die uns Sicherheit schenken kann. Eine andere Variante könnte sein, dass du dir vielleicht vor diesem Gespräch 10 Minuten Zeit nimmst, um zu meditieren oder um einen schönen Spaziergang in der Natur zu machen, weil du weißt, okay, die Natur erdet mich und bringt mich irgendwie so zurück zu mir und in meine Kraft. Und diese Erdung, die schenkt mir Sicherheit, um dann mutiger in dieses Gespräch hineingehen zu können. Dann könnte auch das eine Ressource für innere Sicherheit sein. Das heißt, befasse dich mit Ressourcen und nimm wahr, was schenkt dir ein Gefühl von Sicherheit auf Körperebene? Was bestärkt dich? Und was kannst du vielleicht noch mehr einbinden in deinen Alltag, um dich sicherer zu fühlen, um deine inneren Ressourcen zu spüren und mit ihnen in Kontakt zu sein? Und dieser Prozess wird dich daran unterstützen, dann eher aus diesem People-Pleasing in konkreten Situationen austreten zu können, weil du an anderen Stellen Sicherheiten spürst und dadurch dieser Drang, unbedingt diesen Überlebensmechanismus auszuagieren, nicht mehr so stark ist. Das heißt, noch einmal anders ausgedrückt, je mehr du im Alltag in Kontakt mit Sicherheit bist, je mehr du in deinen Alltag integrierst, was dich geerdet fühlen lässt und dich in die Verbundenheit mit dir bringt, wo du dich wohl und gut und safe fühlst. Dadurch erhöhst du sozusagen deine innere Kapazität, um auch gewisse emotionale Risiken eingehen zu können. So vielleicht nochmal anders beschrieben. Kommen wir von hier zum zweiten Punkt, also zu einem zweiten Grund, der dafür verantwortlich sein könnte, dass du immer noch sehr stark im People-Pleasing verstrickt bist. Es könnte sein, dass du dir der zugrunde liegenden emotionalen Wahrheit noch nicht im Detail bewusst bist. Das heißt, was dein individueller Grund dafür ist, warum sich dein People-Pleasing überhaupt so stark entwickelt hat. Das heißt, auch da ist es nochmal wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn du stark im People-Pleasing bist, wenn du immer wieder dazu neigst, dich klein zu machen, dich zu sehr anzupassen, deine Bedürfnisse hinten anzustellen in gewissen sozialen Interaktionen, dann gibt es dafür einen Grund und der liegt in der Vergangenheit. Das bedeutet, dass du an irgendeiner Stelle in deinem Leben eine Erfahrung gemacht hast, durch die du gelernt hast, dass es für dich sicherer ist, dich anzupassen, dich kleiner zu machen, als du eigentlich bist und eher still, nett und unkompliziert zu sein. Und wenn du dir diesen Wurzeln nicht bewusst bist, wenn du diese ursprüngliche Situation nicht noch einmal in dein Bewusstsein holst, dann wird es dir schwerfallen, eine nachhaltige Transformation dort zu initiieren. Denn auch die Neurowissenschaften konnten eben darlegen, Stichwort Kohärenz, dass es für diese Transformation von bisherigen Mustern notwendig ist, dass wir noch einmal mit der Ursprungserfahrung in Kontakt kommen, und zwar auf emotionaler Ebene. Und das wiederum bedeutet, dass du dir die Frage stellen darfst, wo in meinem Leben habe ich gelernt, dass es notwendig oder der sicherste Weg für mich ist, wenn ich mich anpasse. Und das Ganze kann man auch so ein bisschen umdrehen, um mal so ein Experiment zu machen. Und vielleicht hilft dir dafür auch diese offene Aussage. Ich lese sie mal vor und du lässt sie vielleicht einfach mal mit geschlossenen Augen auf dich wirken. Wenn ich offen und ehrlich zu mir stehe und meine Wahrheit ungefiltert ausdrücke und zu meinen Bedürfnissen stehe, dann, Was passiert dann? Was vermutet oder was antizipiert dieser People-Pleasing-Anteil dann in dir? Denn es gibt sozusagen ein Risiko, was irgendwo in deinem System mitschwingt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es könnte so etwas sein wie, wenn ich offen und ehrlich zu mir stehe und meine Wahrheit spreche und zu meinen Bedürfnissen stehe, dann werde ich als zu anstrengend wahrgenommen und dann geht Mama auf Distanz oder dann schimpft mich meine Mutter oder dann ist mein Vater überfordert oder was auch immer. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass diese emotionale Wahrheit irgendwie auch mit deinem Familienkontext zu tun hat. Meistens machen wir diese fundamentalen Erfahrungen mit unseren engen Bindungspersonen, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass du an anderer Stelle eine Erfahrung gemacht hast, die dich so sehr geprägt hat, dass es für dich dann notwendig wurde, ins People-Pleasing zu gehen. Das heißt, gehe immer mal wieder mit diesem offenen Halbsatz in Kontakt, mit diesem, wenn ich offen und ehrlich zu mir stehe, dann. Und stell dir die Frage, was antizipiert dann dieser sich anpassende Teil in mir? Was wäre das Risiko? Welche Sorge ist da? Welche Ängste schlummern dahinter, die dich davon abhalten, mutig, offen und ehrlich zu deiner Wahrheit, zu deinen Bedürfnissen, zu deiner Meinung zu stehen? Das darfst du aufdecken und du wirst höchstwahrscheinlich mit Erinnerungen in Kontakt kommen. Und dieses Rekapitulieren und Reflektieren in Kontakt gehen ist ganz, ganz wichtig, um sozusagen the full story greifen zu können, warum dieses Muster des People-Pleasings für dich bisher notwendig war und wo du dieses Muster begonnen hast, für dich zu etablieren. Genau. Von hier kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Es kann sein, dass du dein People-Pleasing bisher noch nicht wirklich transformieren konntest, weil du noch keine oder nicht genügend kraftvolle Erfahrung gemacht hast, die dich vom Gegenteil überzeugt haben. Nämlich davon, dass es sicher ist, deine Wahrheit zu sprechen. Dass du den Raum einnehmen darfst. Das heißt, hier geht es um die Kraft der Mismatch-Erfahrung. Ja, so würde man das Ganze in der Kohärenzarbeit nennen. Wenn du noch keine kraftvollen Erfahrungen gemacht hast, die dir zeigen, dass du sehr wohl sicher bist, deine Meinung zu sagen, dass du sehr wohl deine Bedürfnisse äußern darfst und damit sogar gesehen wirst, geehrt wirst, ja, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann bestätigt sich ja sozusagen auch im Heute noch diese innere Überzeugung von, ich bin nur sicher, wenn ich mich anpasse. Ja, das heißt, um diese Transformation zu verkörpern, um aus diesen Mustern austreten zu können, brauchen wir neue kraftvolle Erfahrungen, die uns eben das Gegenteil beweisen. Denn ansonsten wird dein gesamtes System immer noch nach diesen alten Beweisen suchen für diesen ursprünglichen Glaubenssatz. Und der wird dich in diesem People-Pleasing halten, weil du immer wieder neu für dich erfährst, ja, siehst du, ich muss mich nämlich anpassen, weil ansonsten passiert das und das und das. Das heißt, auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und von hier kommen wir jetzt direkt zum letzten Teil, wo ich noch einmal ein paar ganz konkrete Wege aufzeigen möchte und Schritte, also Dinge, die du tun kannst, die du ausprobieren kannst, um eben mehr in die Selbstermächtigung zu kommen und diese Transformation einzuleiten. Das eine ist, wie gesagt, werde dir diesen Hintergründen bewusst. Das, was ich im zweiten Punkt gesagt habe. Erkenne, wo diese Geschichte für dich in deiner Historie angefangen hat. Wo du begonnen hast zu glauben, dass du nur sicher bist, wenn du dich anpasst und deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Das ist wichtig, dass du dir diesen Hintergründen bewusst wirst und dass du sozusagen diese Form von innerer Erforschung durchläufst. Das zweite gehört jetzt zu Punkt 1. Verbinde dich im Alltag immer, immer mehr und immer, immer wieder mit diesem Gefühl von Sicherheit. Erkunde für dich, wie fühlt sich Sicherheit in meinem Körper an und welche Ressourcen unterstützen mich dabei, mich sicher zu fühlen? Welche Hobbys, welche Rituale, welche Menschen, welches Umfeld, welche Gewohnheiten, welche Gedanken? Was unterstützt dich dabei, dich sicher zu fühlen? Dadurch erhöhst du wiederum deine Kapazität, um dich diesem Neuen zu widmen und aus diesem People-Pleasing auszutreten, wie ich bei Punkt 1 näher beschrieben hatte. Als nächstes, und das zahlt jetzt auf den dritten Punkt ein, versuche neue Erfahrungen zu kreieren. Was bedeutet das im Konkreten? Wie kannst du das tun? Beginne beispielsweise bei dir nahestehenden Personen wie Familienmitgliedern, deiner Schwester, deiner Mutter oder auch einer guten Freundin oder deinem Partner, bei Menschen, bei denen du dich wirklich sicher und gesehen und unterstützt fühlst. Übe dich bei diesen Menschen darin, immer mehr deine Meinung zu sagen. Sprich ganz offen mit ihnen darüber und sage, hey, ich möchte mich darin üben, wirklich mehr zu mir zu stehen und auch zu meinen Bedürfnissen zu stehen, unterstützt du mich dabei? Und höchstwahrscheinlich wird diese Person dann sagen, natürlich, ich möchte ja, dass du mehr in deine authentische Kraft kommst. Das heißt, übe dich dann bei diesen vertrauten Menschen darin, mehr zu dir zu stehen. Und beobachte deine Muster bei diesen Menschen und sprich mit ihnen darüber, reflektiere mit ihnen gemeinsam. Und so kannst du in diesem vertrauten Setting neue Erfahrungen machen. Und von dort aus weite sozusagen deinen Übungsradius Stück für Stück aus. Vielleicht auf Bekannte oder die Verkäuferin im Supermarkt oder die Menschen auf der Straße. Also versuche deinen Übungsradius auszudehnen und mache neue Erfahrungen, wo du erkennst, ah, guck mal, es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts, wenn ich einfach ehrlich und klar ausdrücke, was ich möchte. Wenn ich vielleicht auch mal widerspreche. Und das wiederum hilft dir, ein neues Narrativ zu kreieren, was sich immer mehr nach einer neuen Wahrheit für dich anfühlen wird. Und abschließend habe ich noch zwei kleine Impulse für dich. Das eine, frage dich einmal, was geschieht denn bei anderen, die ehrlich sind und ihre Meinung sagen? Ja, vielleicht hast du eine Freundin oder einen Bekannten, wo du sagen würdest, sie oder er sind irgendwie nicht so stark im People-Pleasing. Die sind irgendwie richtig selbstbewusst und haben gar kein Problem damit, zu sich zu stehen. Und werden diese Menschen abgelehnt? Sind diese Menschen alleine? Sind diese Menschen unfreundliche oder arrogante Menschen? Das heißt, prüfe mal deine Glaubenssätze an anderen Menschen. Und wahrscheinlich wirst du erkennen, ja, diese Menschen gehen ganz normal durchs Leben und vielleicht fällt es ihnen sogar teilweise leichter oder sie sind mehr mit sich im Reinen, weil sie eben dieses People-Pleasing gar nicht so sehr verfolgen und sie sind okay damit. Es passiert ihnen nichts. Ja, vielleicht ecken sie hier oder da mal an, aber sie haben genauso viele Freunde und vielleicht werden sie sogar von manchen Menschen dafür geschätzt, dass sie so mutig und selbstbewusst einfach zu sich stehen. Das heißt, auch diese Übung kann helfen, ja, dass du mal reflektierst, wie ist es denn bei anderen? Und etwas, was auch unterstützend sein kann, ist, dass du dir einmal das Worst-Case-Szenario ausmalst. Und da hilft es, wenn du dich wirklich mit einer konkreten Beispielsituation verbindest, wo du vielleicht in deinem Leben aktuell sagen würdest, da habe ich richtig Angst, meine Meinung zu sagen. Dann frag dich mal, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und ist das wirklich realistisch? Ist das vielleicht mein Geist, der da ins Katastrophendenken hineingerät? Ist es die Angst, die mich dorthin treibt? Oder ist es wirklich realistisch? Und dann kannst du dich auch noch fragen, okay, das ist vielleicht das Worst-Case-Szenario, aber auf der anderen Seite, wie würde ich mich fühlen, wenn ich nicht zu mir stehen würde? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich doch wieder leise wäre? Und ist es mir das wert? Also gehe in so ein inneres Abwägen und stell dir die Frage, okay, was ist das Risiko? Was ist das Worst-Case-Szenario, das Schlimmste, was passieren könnte? Und auf der anderen Seite, wie würde ich mich fühlen, wenn ich mich wie immer eher still verhalten würde und einfach nur Ja sagen würde und nicken würde, obwohl ich eigentlich ganz anders dazu denke und fühle? Genau, das sind meine konkreten Impulse für dich. Und im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich, dass die heutige Podcast-Folge spannend für dich war, dass du einiges an neuen Impulsen und vielleicht auch Erkenntnissen für dich mitnehmen konntest. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich wie immer über dein Feedback zur Folge. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir total gerne, kontaktiere mich entweder via Instagram oder per E-Mail. Und ja, möge dich diese Podcast-Episode unterstützen, mehr und mehr in deine Kraft und in deinen Mut zu finden. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Es war mir eine große Freude und genauso würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit hier dabei wärst. Genauso freue ich mich immer über Podcast-Bewertungen, die mich total unterstützen, um noch mehr in die Sichtbarkeit zu finden. Und als letztes noch eine Einladung, bei meinem neuen Kurs On Solid Ground dabei zu sein. Einem 5-Wochen-Kurs, der am 4. Juni starten wird, wo es genau um dieses Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein gehen wird. Und wo ich dich auch mitnehme auf eine intensive Reise in einem Gruppensetting, um mehr und mehr von der Unsicherheit, von den Selbstzweifeln, vom People-Pleasing in deine authentische Kraft und Stärke als Frau zu finden. Das heißt, wenn du dazu gerne noch mehr erfahren möchtest, dann teile ich in den Shownotes noch einmal den Link zur Webseite, wo du alle weiteren Infos zum neuen Kurs findest. Und jetzt würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss!